Fürs Protokoll, Ausgabe Nummer 17, Zählen. Fürs Protokoll ist ein Podcast mit Marc Halmes über Neuigkeiten in der Tech-Welt, über Programmierung und was im Dunstkreis von Apple passiert. Heute ist Donnerstag, der 16. April 2015. Fürs Protokoll ist kurz und dauert nicht länger als 15 Minuten. Also, los geht's. Ich habe mir am Montag ein bisschen Zeit genommen und bin mal in den Apple Store gefahren und habe mir dort mal die neue Apple Watch angeschaut. Und was soll ich sagen, ich bin ein Fanboy, das muss man sich natürlich auch mal live anschauen und ich habe einfach die Gelegenheit nutzen wollen, um mal die Dinger in live zu sehen, welche Farbe, wie groß ist tatsächlich so eine 42mm Variante, wie groß ist die 38mm Variante und habe gedacht, komm, stürz dich mal in das Getümmel und guck's dir mal an und ich komme dort an und kein Mensch ist da. Das heißt, der Laden war natürlich offen, aber außer den Mitarbeitern war noch nicht wirklich so viel Betrieb, obwohl der Laden schon eine gute halbe Stunde offen war. Und wer schon mal in einem Apple Store war, am Eingang steht dann meistens eine Person abgestellt, die die ankommenden Kunden begrüßt und fragt, ob sie dann helfen kann. Und der gute Mann sah mich natürlich direkt schon so ein bisschen suchend über den Raum hinwegleiten auf der Suche nach den Uhren. Und fragte, ob er mir helfen könnte. Und ich sagte, ja, ich würde mir gerne die Uhren anschauen. Und er sagte, ja, dann doch direkt hier. Und hinter ihm stand dann ein Tisch, wo die ganzen Uhren hinter Glas gelassen waren. Und nicht ein Mensch stand an diesem Tisch und hat sich die Uhren angeschaut. Das fand ich schon ein bisschen beeindruckend. Aber für mich natürlich hervorragend, weil ich dann natürlich einfach die Zeit nutzen konnte, mich in aller Gemütsruhe auf diese Uhren dann zu stürzen und mir diese Uhren dann hinter der Glasscheibe schön erstmal anzuschauen. Was natürlich toll war, er kam direkt auf mich zu und fragte, ja, willst du nicht mal eine anprobieren? Und wie man so auf der Webseite halt mitbekommen hatte, musste man dafür halt einen Termin machen. Und ich hatte ehrlich gesagt mir keinen Termin machen wollen, weil ich gedacht habe, das Ding ist so überlaufen, dann braucht man sich überhaupt gar keinen Termin irgendwie reingeben zu lassen. Und das habe ich ihm dann auch so gesagt. Und er meinte dann so, ach, heute ist so wenig los, ich glaube, da haben wir noch einen Termin frei. Also hat es auch ungefähr 2 Minuten gedauert, bis dann ein weiterer Mitarbeiter mich abgeholt hat und mir dann auch direkt mal die Uhren dann live auch am Arm zeigen konnte. Und fühlt sich schon sehr nett an. Also ich habe mir die Sport-Variante angeschaut und als allererstes mal mit der 38mm Variante gestartet. Und die sieht echt nett aus, aber für meine Pranken und für mein zartes Handgelenk war es mir dann doch ein Tacken zu klein. Ich glaube, wenn, dann wird es die 42mm Variante. Aber mal von der Größe abgesehen, was war interessant? Interessant war wirklich die Haptik dieses Gerätes, wie sich das anfühlt, wie das Material sich anfühlt. Und ich war wirklich beeindruckt, war sehr nett. Was ich allerdings ein bisschen schade fand, war, das komplette Uhrenbetriebssystem war einfach eine Demo-Variante, die keine Interaktion erlaubt hat. Das heißt, war wie ein Video an deinem Handgelenk, was abspulte und keine Möglichkeit gab, irgendwie damit zu interagieren. Das fand ich ein bisschen langweilig und ehrlich gesagt auch ein bisschen schade, weil gerade darum geht es ja, sowas mal am Arm zu sehen. Wie funktioniert sowas denn und wie tut das denn auch tatsächlich? Aber was am Arm wirklich richtig, richtig, richtig krass ist, ist diese Art der Notification, dieses leichte Berühren am Handgelenk. Das war ein bisschen erschreckend im ersten Moment, aber man merkt halt direkt, oh wow, das funktioniert. Das bekommt man mit, das bekommt man selbst in einem Gespräch mit, wenn man in einem Gespräch vertieft ist. Ob das nach jahrelanger Benutzung dann immer noch eine Überraschung ist, wenn dein Handgelenk sich irgendwie meldet und sagt so, hier ist gerade irgendwas passiert, weiß ich nicht. Den Vibrationsalarm in meiner Hosentasche von meinem Telefon bekomme ich schließlich auch nicht mehr so mit. Nachdem ich dann so die Rails-Demo mir ein paar Minuten angeschaut habe, mich dann auch bedankt und habe dann auch direkt Abstand genommen, weil ich merkte, wie die Kreditkarte im Portemonnaie anfing zu jucken. Und dem wollte ich gar nicht erst nachgeben und habe gesagt, nein, danke, ich gehe mir mal die echten Demo-Units anschauen. Die waren nämlich dann so einen Gang weiter. Und dort konnte man dann auch tatsächlich mal mit der Uhr selbst dann spielen. Und zwar konnte man dann auch auf einer abgespeckten Uhrenvariante, also man kam nicht auf den, ich nenne es mal Homescreen, zurück, aber man konnte sich dann halt verschiedene Watchfaces angucken, man konnte den Kalender sich mal anschauen, man konnte auch die Watchfaces manipulieren und einstellen und ein bisschen mit den Farben rumspielen. Und diese Digital Crown, die funktioniert wirklich hervorragend, die ist wirklich sehr, sehr geschmeidig, finde ich echt gut. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, war dieser Friend-Button, der mir auch einen Namen anzeigte, aber keine Interaktion ausgelöst hatte. Sprich, außer den Settings und ein bisschen über die Uhr drüber wischen und sich die Glances und die Notifications irgendwie einzublenden, war da leider nicht viel mit drin. Das muss man vielleicht abwarten, bis das Ding mal tatsächlich dann wirklich im Store steht. Aber jetzt ist es halt nett, um sich damit mal bekannt zu machen. Aber als Entwickler kann man sich, glaube ich, schon so die meisten Sachen irgendwie aus den Videos irgendwie rausziehen. Um es mal kurz am Handgelenk gesehen zu haben, reicht das dicke aus. Aber man braucht, glaube ich, schon eine Uhr, um dafür ein Gespür zu bekommen. Zumindest ich brauche so ein echtes Device, um ein Gespür dafür zu bekommen, wie interagiert man so im Alltäglichen damit man halt auch wirklich softwareseitig einen guten Effekt dafür hinkriegt. Dann ein weiteres Thema diese Woche, und zwar auch wieder von Apple, und die Hölle gefriert Research Kit, ein Produkt von Apple, ein Open Source Produkt von Apple, ist auf GitHub gelandet. Apple, GitHub, Open Source, ich fasse es einfach nicht. Also Open Source gibt es natürlich schon lange bei Apple, und da gibt es natürlich auch deren Open Source Webseite. Aber so wirklich viel, wenn man sich dann nicht wirklich als totaler Open-Source-Nerd irgendwie draufstürzt und wissen möchte, was da gerade passiert und was da gerade läuft, dann kriegt man davon nichts mit. Und anscheinend hat Apple da wirklich jetzt einen ganz krassen Schritt nach vorne getan und öffnet sich an der Stelle auch und hat es einfach auf GitHub rausgehauen und hat natürlich immensen Zulauf innerhalb kürzester Zeit bekommen von allen Leuten, die irgendwie auf GitHub und Coco-Entwicklung sich irgendwie tummeln, sind alle auf dieses Projekt eingestürzt und haben angefangen zu forken, Pull-Requests zu stellen. Das Erste, was irgendwie groß mit dazu kam, war natürlich CocoaPod-Support. Da wird gerade noch dran gearbeitet, und ich bin total fasziniert davon. Ich find's krass, dass Apple diesen Schritt gegangen ist. Es gibt auch einen Blog dafür, alles auf GitHub, mit Fancy Research Kit GitHub.io, und es gibt auch einen Feed dazu. Und die Community freut sich und feiert, wie Apple jetzt GitHub aufgegriffen hat, und ja, ist nett, man freut sich, den Code wirklich dort zu finden, wo man sich eh fast den ganzen Tag immer aufhält. Das ist schon wirklich sehr cool. Wie gesagt, die einzelnen Issues und die Pull-Requests, die werden jetzt auch fleißig irgendwie nach vorne getrieben. Aber besonders spannend finde ich Issue Nummer 25. Das Ganze ist nicht in Swift geschrieben, und Issue Nummer 25 bringt es dann auch mit dem You Know Swift Meme ganz schön rüber. Warum ist das kein Swift? Naja, ich habe keine gute Erklärung dafür, aber das bestätigt mich so ein bisschen in meiner Denke, dass Swift nicht unbedingt der primäre Faktor für Apple gerade ist, alles mit der Brechstange auf Swift umzustellen, sondern halt schon da, wo es sich anbietet, benutzt, aber jetzt nicht für ein Framework benutzt. Und ehrlich gesagt finde ich es schade, dass sie es nicht gemacht haben, weil es sich gerade hier an der Stelle tatsächlich angeboten hätte. Auf der anderen Seite, denke ich, wird sich da auch bestimmt noch was tun. Die WWDC steht schließlich auch jetzt im Haus. Wir haben auch einen Termin, der ist im Juni, meine ich, mich zu erinnern, im Juni, und zwar, ich meine vom 8. bis zum 12. Juni ist die WWDC. Da werden wir bestimmt noch weitere Infos dazu bekommen, wie es mit Swift weitergeht. Aber bis dahin wundere ich mich, dass Research Kit an der Stelle das nicht bekommen hat. Aber nichtsdestotrotz, mal von der Swift-Issue abgesehen, Apple öffnet sich gegenüber anderen Firmen, die ihren hochheiligen Code irgendwie anbieten und hosten, in dem Falle jetzt GitHub und sie greifen dort die Community auf. Der CocoaPod-Support wurde auch von Apple-Mitarbeitern direkt mit reingenommen und kommentiert und es läuft. Es gibt zwei Mailinglisten. Es gibt einmal die Entwickler-Mailingliste und es gibt die User-Mailingliste. Die sind wieder bei Apple zu finden. Die Shownotes haben dann die Links für euch parat. Und beim Durchstöbern ist mir noch etwas aufgefallen, und zwar die Module Map, was zum Entwickeln von Modulen, von Clang-Modulen einer Library gedacht ist. Und zwar ist eine Module Map dazu da, die Import-Statements so aufzubereiten, dass ein Framework eingebunden werden kann mit den Add-Import-Anweisungen, die mit Clang kamen. Und meines Wissensstands war es immer noch so, dass das nicht für Entwickler außerhalb von Apple gedacht ist. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ich diese Module Map irgendwo auf GitHub gesehen habe. Vielleicht ist das so ein kleiner Vorbote, was wir auf der WWDC 2015 erleben werden. Ich drücke ganz doll die Daumen. Im Clang-Dokumentation 3.7, für Clang 3.7 ist die Module Map auch nochmal schön beschrieben und auch beschrieben, wie die Language dahinter aussieht, wie das gemacht werden soll. Da sollte man vielleicht auch nochmal kurz drüber schauen, damit man dann für die WWDC auch vorbereitet ist und sich da auch richtig, richtig dolle freuen kann. Als letztes Thema habe ich einen Artikel. Und dieser Artikel hat mich ein bisschen sprachlos gemacht. Und zwar ging es um ein Programmier-Interview-Fragespiel, die meisten kennen es, FizzBuzz. FizzBuzz ist eine Denksportaufgabe für einen Programmierer für Interview-Angelegenheiten, wenn man sich auf einen Job bewirbt. Dann wird dann gerne mal so unbedarft irgendwie, ja hier, mach doch mal FizzBuzz und das in zig Varianten. Und es hat sich irgendwie rausgestellt, das funktioniert irgendwie nicht so gut. Jetzt hat ein anderer Programmierer mal dazu für einen Kunden ein Interview gestartet mit ein paar Bewerbern. Und er sagte, er möchte da einfach mal ein paar Sachen abklopfen. Und hat ein noch einfacheres Beispiel genommen als FizzBuzz und das mit einem Scatterplot mal dargestellt. Die Korrelation, wer konnte ein ganz einfaches Beispiel in weniger als 10 Minuten lösen und wie oft haben Leute über ihren ehemaligen Chef oder über ihre ehemalige Firma gemeckert und gemault. Und je mehr gemault wurde, umso weniger war die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass dieses billige Programm dann auch tatsächlich geschafft werden konnte. Was sollte gemacht werden? Es sollte von 100 bis 1 runtergezählt werden. Also einfach nur gebe 100 aus, gebe 99 aus, gebe 98 aus bis 1. Und zwar mit der Vorgabe, wir starten mit einer Bedingung, die bei 0 anfängt, hochzuzählen. So. Und jetzt fragt man sich, okay, warum ist das so schwierig, das irgendwie runterzubrechen? Auf der einen Seite muss ich natürlich sagen, sowas ist immer sehr, sehr schwierig. Man ist in einer Stresssituation. Und mir geht es zumindest so, wenn ich in so einer Interviewgeschichte drin bin, ich bin da immer so ein bisschen angespannt und man ist natürlich in einem unbekannten Umfeld. Da muss man einfach cool bleiben, da muss man auch einfach sich mal die Zeit nehmen, sorgfältig darüber nachzudenken und vielleicht auch einfach mal laut zu denken, aber vor allem nicht die Ruhe zu verlieren. Und ganz ehrlich, je wilder und je hektischer ich mit den Armen anfange zu rudern und irgendwie zu maulen und zu nölen, vielleicht eher an der Stelle mal ein bisschen runtergehen und ein bisschen ruhiger nachdenken über die gestellte Aufgabe, da kann man bestimmt nochmal das ein oder andere rausziehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das eine gute Geschichte ist, solche Aufgaben in einem Interview zu stellen. Ich will sie aber auch nicht verteufeln, aber das Ergebnis hat mich dann doch schon massiv beeindruckt, dass es bei einer so recht einfachen Aufgabe so viele Probleme gab. Wie gesagt, lest mal den Artikel, der ist nicht besonders lang und ich fand den sehr, sehr aufschlussreich. Das war die Ausgabe Nummer 17 von Fürs Protokoll. Die Links zur Ausgabe findet ihr in den Shownotes oder auf www.protokollcast.de/17 für die 17. Ausgabe. Feedback und Kommentare gerne an @protokollcast auf Twitter oder auf der Webseite unter www.protokollcast.de/17. Da gibt es auch einen Blog und auch dort kann man kommentieren. Wenn euch die Sendung gefallen hat, schreibt gerne ein Review in iTunes. Das hilft anderen Hörern, den Podcast zu entdecken und mit euren Reviews könnt ihr ihnen sagen, was euch gefällt. Fürs Protokoll, ich bin Marc Halmes, bis zum nächsten Mal.